Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Schalke gewinnt glücklich, aber am Ende verdient 2:1 gegen Preußen Münster. In diesem Spiel kommen zwei Youngstars erstmals zum Einsatz. Wie sie sich geschlagen haben und wie aktuell der Stand bei der Trainersuche auf Schalke ist, das alles in Inside Schalke.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Schalke. Ihr hört, ich bin heiser. Das liegt nicht daran, dass ich so ausgerastet bin beim Spiel gegen Münster, bei diesem glücklichen 2-1-Sieg, sondern dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin. Also verzeiht die kratzige Stimme. Neben mir sind heute wieder zu Gast Robin Haag.
Hallo.
Und Andi Ernst. Unsere beiden Schalke.
Glück auf, ich muss Glück am Anfang auf. Ein bisschen grinsen.
Okay. Unsere beiden Schalke-Reporter, die für euch gestern in Münster dabei waren und die 1904 starten jetzt. Andi, Robin, ich habe gerade schon gesagt, es war ein eher glücklicher Sieg. Ich habe etliche graue Haare dazu bekommen.
Und deine Stimme verloren.
Und meine Stimme verloren, aber wie gesagt, das lag nicht am Spiel selbst. Es war ein Arbeitssieg, wie er sein musste zumindest. Der Sieg war unheimlich wichtig, aber auch sehr glücklich.
Ja, also Tobias Mohr hat es perfekt zusammengefasst. Er sagte, manchmal brauchst du eben solche Dreckstore. Und das war, was waren Dreckstore, Gurkentore? Sucht euch andere Synonyme raus, schreibt sie in die Kommentare, was das für zwei Tore von Musa Sylla waren, zwei absolute Stürmertore. Irgendwie dann doch, Robin hat Musa Sylla gefragt, das waren ja out of nowhere, also wie aus dem Nichts die beiden Tore, die dann zum 2:1 geführt haben. Ja, Arbeitssieg, die drei Punkte zählen, sonst nichts. Natürlich werden wir jetzt in den verbleibenden 18 Minuten und 15 Sekunden den Rest auch aufarbeiten, aber das war nicht schön.
Robin, du hast mit Musa Sylla gesprochen, dem Man of the Match. Ich glaube, die Rubrik können wir quasi jetzt schon vorweg.
Spieler des Spiels.
Das ist mein Spieler des Spiels. Der beste Spieler nicht.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das können wir diesmal sehr kurz halten. Ne? Musa Sylla mit beiden Toren das Spiel am Lager entschieden, obwohl es ein sehr schwaches Spiel von Schalke in Summe war. Und was Sylla gesagt hat, darauf einzugehen, ja, er ist eben, man muss eh sagen, ein sehr ruhiger Typ. Er redet recht leise, grinst aber immer, also ist sehr nett und sagt, ja, dass er natürlich froh ist, der Mannschaft zu helfen. Die Standardfloskeln sagt aber auch, was interessant war, dass er noch mehr kann. Also mit den, ich glaube, 6 Toren in 7 Spielen. Und sagt er, es geht noch besser. Also er hat da noch Bock, weitere Tore zu schießen.
Ja, ich glaube, er kann auch mehr. Also Schalke,
ja, ich meine, was ihn halt auch auszeichnet, das war ja gestern kein Spiel für ihn.
Genau.
Also der war ja überhaupt null ins Spiel integriert. Selbst Jakob Fimpel sagt hinterher, ich habe ihn auf Musa Sylla angesprochen, der sagte auch, es ist natürlich kein Strafraumspiel gewesen. Schalke hatte im Prinzip, also ehrlich muss man auch sein, außerhalb der beiden Treffer keine einzige Strafraumszene, die einigermaßen gefährlich war. Die Ecken waren alle schwach, die Freistöße waren alle schwach. In den Strafraum rein haben sie es auch nicht geschafft. Da wurden sie entweder weggeblockt oder was auch immer. Sie haben ganz selten aufs Tor geschossen. Und Musa Sylla war gefühlt in 2 Sekunden dieser 90 plus weiß ich wie viele Minuten zu sehen. Er hatte 2 Zentimeter Platz in diesen 90 Minuten und Bums, Schalke hat 2:1 gewonnen, weil er zweimal da war.
Ne? Du hast auch die Ballaktion ja von ihm getwittert, glaube ich. Wie viel waren es?
24 Ballkontakte. Ja. Und er hatte 3 Torschüsse, weil in der ersten Halbzeit war, hat er nochmal einen Kopfball gehabt, der weit drüber ging. Aber das war jetzt ein, muss jetzt nicht unbedingt reingehen, Kopfball.
Aber gerade das zeichnet ja dann wieder so einen Top-Stürmer aus, dass er, ne? Wenn er, du hast keine Anbindung ans Spiel, was kein Vorwurf an Silla ist, ihr habt es gerade gesagt, wir sind einfach nur nicht nach vorne gekommen. Und dann bist du halt in den beiden entscheidenden Momenten da und hast vor allen Dingen den Riecher. Also der Abpraller, der eilt den Schuss, der Einzige, der wach ist und durchläuft, auch wenn der Münsteraner Keeper den natürlich nicht in die Mitte abwehren darf, ist Silla, ist da. Und das zweite Tor mit seinem Bauch, das erkämpft er sich regelrecht.
Ja, jetzt natürlich, man muss ihn loben und so, keine Frage, aber natürlich muss man auch immer wieder sagen, dafür hat Schalke auch die 2,5 Millionen Euro investiert. Das ist für die zweite Liga eine erhebliche Summe. Und da hat Ben Manga von den, wir reden ja oft über die Zugänge von Ben Manga und dass da jetzt noch nicht alles funktioniert. Das funktioniert. Er ist diese 2,5 Millionen bisher in den ersten 7 Spielen eindeutig wert. Wenn er sagt, er kann mehr, ich glaube, wir alle 3 sehen ihn an und sagen, ja, da kann wirklich noch mehr kommen als diese 6 Tore in den 7 Spielen. Und er hat ja nicht mal die Elfmeter geschossen. Schlimmer, von der die beiden Karaman-Elfmeter auch noch geschossen. Da wäre er schon jetzt, ne, also machen Tore ja auch mal gerne. Also Schalke hat dieses Geld gut angelegt und da scheint diese Kaderwertstrategie, vorausgesetzt, er bleibt frei von Verletzungen natürlich und es geht einigermaßen so weiter, da scheint die aufzugehen in diesem Fall.
Die 2,5 Millionen, die will ich ein bisschen relativieren. Also für Schalker-Verhältnisse sind 2,5 Millionen Euro mittlerweile viel Geld.
So für Zweitliga-Verhältnisse so auch. Und Schalke ist zweite Liga. Komm jetzt nicht mit dem großen Vergleich. Schalke ist nicht mehr.
Ich vergleiche mit Sicherheit nicht mit den Champions-League-Teams. Ich will nur sagen, 2,5 Millionen Euro sind auch längst nicht mehr so viel wert wie 2,5 Millionen Euro vor ein paar Jahren, auch in der zweiten Liga.
Ich will mich jetzt nicht zu lange aufhalten an diesen 2,5 Millionen Euro. Nur ich glaube, von den anderen 17 Zweitliga-Vereinen haben jetzt nicht so viele 2,5 Millionen Euro für einen Spieler ausgegeben.
Grundsätzlich ist unser Kader immer noch sauteuer, das ist so. Ja. Kommen wir aber zum Spiel selbst. Schalke hat sich unheimlich schwer getan gegen eine Münsteraner Mannschaft, die aufopferungsvoll gekämpft hat, früh attackiert hat und trotzdem hat Schalke nicht so richtig ins Spiel gefunden, Robin.
Ja, völlig richtig. Also ich glaube, Schalke hatte 2/3 Ballbesitz, also da lag es nicht dran, nur es fehlten halt die Ideen mit Ball. Also aus dem Mittelfeld kam sehr wenig. Armin Younes hat es auch ein bisschen versucht mit seinen Einzelaktionen. Das wirkte so ein bisschen so, als ja, gibt es da keine Automatismen, sondern Younes macht irgendwas, der agiert und spielt Pelle in die Tiefe und hofft dann, dass seine Teamkollegen auch mal mitmachen. Also da gab es jetzt keine richtigen Abstimmungen, das war schon auffällig. Auch von so Sechsern, Ron Schallenberg, der ja schon Erfahrung hat, kam auch im Spiel auch vor zu wenig. Also da war komplett ideenlos.
Das hat mich echt wirklich überrascht. Ich meine, na klar, Trainer wurde rausgeschmissen, Fimpel muss übernehmen. Natürlich ist diese Woche Unruhe in der Mannschaft, im Team sicherlich auch. Alles andere wäre ja ungewöhnlich jedenfalls. Trotzdem hat mich überrascht, wie Schalke gespielt hat. Ich weiß, verunsicherte Mannschaft. Es wirkte aber über weite Teile des Spiels so, als hätten die Jungs noch nie zusammen gespielt.
Hatten sie auch nicht.
Ja, bis auf die beiden in der Abwehr. Also natürlich sind noch nicht alle so lange auf Schalke. Du hast gerade die Neuzugänge angesprochen. Aber trotzdem auch so ein Ron Schallenberg, ein Mohr. Also da ging ja wirklich im Mittelfeld gar nichts zusammen.
Du, Leichtigkeit kannst du in der Situation nicht erwarten. Es ist eine sehr spezielle Atmosphäre gewesen. Ich gebe dir natürlich recht, da muss eigentlich mehr kommen. Wir haben hinterher so im Kollegenkreis darüber diskutiert, hat Jakob Fimpel in den 4 Tagen, die er hatte, oder 5 Tage, vielleicht ein bisschen zu viel noch verändert, ne? Indem er, weil Tobias Mohr begann dann rechts und hat dann auch hinterher begründet, die wollten ein bisschen variabler und flexibler sein, wechselte dann nach links und dann 2, die ihr erstes Startelf, da kommen wir gleich auch noch drauf, die es wirklich also sehr gut gemacht haben.
Sehr ordentlich.
Die wirklich zum allerersten Mal in der zweiten Liga in der Startelf standen, muss natürlich auch erstmal reinfinden und so, ne? Dann hatten sehr viele falsche Schuhwerke eingepackt oder der Rasen in Münster war einfach so unfassbar rutschig. Es waren einfach auch sehr viele Bälle schon direkt am Anfang platsch wieder weg, weil einfach Schalke ausgerutscht sind. Es kamen einfach ganz, ganz viele Dinge zusammen, die dazu führten, dass in der ersten Halbzeit wirklich nur ein Schuss aufs Tor flog. Und das war einer von Tobias Mohr und der flog so in die Arme, den hätten wir, glaube ich, auch mindestens abgewehrt. Gab also ganz viele Gründe dafür, warum diese Leichtigkeit und diese spielerische Klasse nicht da war. Fehlender Automatismus natürlich, klar. Und Armin Younes, das muss man auch dazu sagen, ist wirklich gestern, hast du auf den Platz geguckt, gesagt, boah, der kann Fußball spielen. Und den musste Jakob Fimpel auch noch runternehmen nach 55 Minuten, weil der einen Schlag in die Kniekehle bekommen hat. Ne?
Zwei Jugendspieler hat Anni gerade schon angesprochen. Das war tatsächlich überraschend in der Innenverteidigung, beziehungsweise grundsätzlich in der Abwehr, die aber ja bislang auch nie Konstanz gezeigt hat. Du hast dir die Spieler im Einzelnen nochmal angesehen, weil du ja die Noten vergibst.
Ja.
Was hieltst du von Tyler Mullert und Jäger?
Ja, Taylan Bulut hat ja Innenverteidiger gespielt, hat zuvor meistens Rechtsverteidiger gespielt, aber er hat es recht ordentlich gemacht. Bei dem ersten Gegentor sah er natürlich ein bisschen unglücklich aus, kann aber auch nicht so viel dafür, weil Memo Aydin ihn halt anköpft, das war nicht so gut. Also er hat ein, zwei kleinere Wackler drin gehabt, aber sonst grundsolide, was bei ihm auffällt, diese Ruhe am Ball. Ne? Also er ist wirklich ruhig, hat da wirklich ja, diesen Mumm, das ist positiv. Max Krüger fand ich sogar noch besser, gerade in der zweiten Halbzeit, wirklich im Zentrum, der defensives Mittelfeld neben Ron Schallenberg gespielt. Er hatte den Kopf immer oben, er hat, glaube ich, 89% Passquote gehabt, auch recht viele Pässe gespielt. Also das war für das erste Profispiel überhaupt wirklich beachtlich. Er hat auch viel Lob von seinen Kollegen gekriegt. Ich habe danach Tobias Mohr auf ihn angesprochen und meinte, ja, Max kann stolz auf seine Leistung sein. Und das ist schon was, wo man drauf aufbauen kann. Was die Krüger-Geschichte aber abrundet ist, du wirst es wissen, der Junge ist ja wirklich Urgelsenkirchener. Er wohnt in Buhr noch bei seinen Eltern, auch Opa ist oft beim Training, die Eltern sind beim Training, die fiebern seit Wochen auf dieses Debüt hin. Und jetzt hat er es tatsächlich geschafft. Also der ist, glaube ich, seit 12 Jahren im Verein und jetzt spielt er erstmals für Schalke. Also was das für ein Gefühl sein muss. Also dieser Tag, den wird er nie vergessen. Das ist schon was ganz Besonderes für ihn.
Du, wir haben ihn einmal in einem Mixzone gehabt. Das war nach dem Spiel gegen Breda, Testspiel. Und das war im Parkstadion. Und da habe ich ihn dann auch drauf angesprochen, so was, ob das jetzt was mit ihm machen würde, weil es ja einfach nur eigentlich ein stinknormales Testspiel gegen NAC Breda ist im Parkstadion. Und da hat der leuchtende Augen gekriegt, dass er auf dem Rasen des Parkstadions spielen durfte. Also das war, wie der das geschildert hat, mit was für einer Leidenschaft. Er hat gesagt, ey, ich bin Max Krüger und habe jetzt gerade hier im Parkstadion für Schalke 04 gespielt. So, das hat er ausgestrahlt und das hat man auf dem Platz auch gesehen. Ich meine, das kann einen natürlich auch erdrücken, wenn man so selber an sich diese Erwartung hat, oh, ich spiele jetzt hier für meinen Verein. Oder halt, man kann so spielen, wie Max Krüger gespielt hat und das war wirklich solide. Gerne hätten wir gestern auch mit ihm gesprochen, aber...
Mixzone war nicht, ne?
Doch, er war in der Mixzone, aber er hat es gestern vorgezogen, nicht zu sprechen, leider.
Was ja gar nicht so unüblich ist, dass Vereine ihre ganz jungen Spieler durchaus auch mal schützen. Konntet ihr denn mit Ben Manga sprechen? Ich meine, das ist ja letztendlich der Mann der Stunde im Moment auf Schalke. Wenn
ist, das
wir
jetzt,
so,
ist das jetzt
so
die langsam, Überleitung?
Genau, ja. Das ist die Überleitung. Ich glaube, zum Spiel in Münster muss man nicht mehr viel mehr sagen, außer vielleicht noch ein weiteres Mal irrer Support. Geile Pyro-Show.
Was man noch sagen muss,
kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber
es gab wohl über 20.000 Gästeticket-Anfragen für dieses Spiel, ne?
Ja, gut, also insgesamt, so wurde gesagt, hätte Münster 50.000 oder mehr Karten verkaufen können.
Wer schon mal da war, das ist schon ein sehr spezielles Stadion, sehr spezielle Atmosphäre. Es kann Preußen-Münster so ein kometenhafter Aufstieg nur gut tun, wenn da das neue Stadion bis 2027 gebaut wird. Das war so ein bisschen zusammengeflickt, aber Atmosphäre schon echt ein sehr spezieller Abend.
Zurück zu Ben Manga, der Mann der Stunde gewissermaßen auf Schalke letzte Woche. Also er war es nicht, der den Trainer entlassen hat, aber wir wissen, was dahinter steckt. Das haben wir thematisiert. Ben Manga sucht jetzt für Schalke einen neuen Coach, der seine Spielmentalität, die Atletico Madrid, Kurzpass, schnell, hart nach vorne umsetzen soll. Konntet ihr mit Manga sprechen?
Nope.
Ja, wir haben ihn auch gefragt, ob er was sagen will zur Trainersuche. Wir hatten ja einige Fragen, aber ja. Er hat es vorgezogen, nicht zu sprechen.
Also, still ruht der See tatsächlich weiter auf Schalke, was den neuen möglichen Trainer angeht. Diese Woche kursierte der eine oder andere Name. Einer dabei, bei dem alle Schalker gleich feuchte Träume kriegen, aber ziemlich unwahrscheinlich, dass er tatsächlich kommt. Senor Raúl, wie ist der Stand der Dinge?
Ja, also Raúl ist aktuell, für diejenigen, die es nicht wissen, das werden wahrscheinlich die wenigsten sein, Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid, hat wahrscheinlich eher keine Chancen, die Profis so schnell wie möglich zu übernehmen. Ja, es ist natürlich ein Traum, jetzt versetz dich mal in die Lage von Raúl. Wärst du Raúl mit der Reputation und hast diese Ansprüche, würdest du dann zum Tabellen-16. Der zweiten Bundesliga wechseln, erstens. Und zweitens, natürlich sagt Schalke, dass sie sich mit einem solchen Namen beschäftigen. So, stell mal vor, wir würden das nicht tun und hinterher kommt aus der Nähe Raúl, den haben wir jetzt gar nicht angefragt. Das ist ja der übliche Satz und dadurch hast du natürlich in dieser Woche Ruhe gehabt für die Profimannschaft, weil viele über Raúl gesprochen haben. Du hast Ruhe gehabt als Verein, um mit möglichen anderen Trainerkandidaten zu sprechen. Das heißt, dieses Raúl-Gerücht kommt Schalke auch ganz gelegen oder kam Schalke ganz gelegen in dieser Woche?
Also wenn du mich schon so direkt fragst, ja, ich liebe Schalke, ich liebe Raúl und deswegen kann ich Raúl nur empfehlen, komm bitte nie auf Schalke, jedenfalls nicht als Trainer, denn wenn es so bleibt, wie es ist, dann wäre er nach 10 bis 12 Monaten verschlissen und das wäre einfach unwürdig. Da würde ich mich als Schalker dann schämen. Klammer zu. Was glaubst du, welchen Trainertypen sucht Ben Manga, Robin?
Ja, auch eine schwierige Frage. Ich glaube, die halten sich da ganz, ganz viel offen. In erster Linie soll es ein Talenteentwickler sein. Also Schalke hat so eine junge Mannschaft, Ben Manga, so viele Talente geholt. Und da brauchst du natürlich jemanden, der auf Talente setzt und diese Talente weiterentwickelt. Das hat Karel Gerrard, so ehrlich muss man sein, nicht so richtig geschafft und gemacht. Also wirklich weiterentwickelt hat er von den ganz Jungen zuletzt niemanden, auch weil er nicht immer darauf gesetzt hat. Ja, und das soll halt anders sein. Du hast gerade gesagt, es wird immer wieder dieser Atletico Madrid-Ansatz, von dem wird immer wieder gesprochen, dass es so das Idealbild ist.
Von dem der Club selber spricht.
Genau, ne? Also das Idealbild ist und ja, in die Richtung soll es natürlich im Idealfall gehen. Ne? Schön hart in den Zweikampf, dann schnelles Umschalten, ohne viel Schnörkel. Dafür kann Schalke stehen, aber wer das denn sein wird, das scheint wirklich noch offen.
Wäre auch eine schöne Ironie, wenn die Real Madrid-Legende Atletico Madrid-Fußball umsetzen soll.
Aber hat auch bei Atletico in der Jugend gespielt.
Ja, Raul. Das stimmt. Ja, ich weiß, aber ich will nochmal sagen, also ich glaube, da sind wir jetzt einer Meinung, irgendwie Raul. Also wenn Raul jetzt auf die Idee kommt zu sagen, boah, geil, ich will jetzt doch den 16. der zweiten Liga für Noppes trainieren, so ungefähr, ne? Dann sagt Schalke mit Sicherheit nicht nein, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch eher
sehr, sehr unwahrscheinlich, sehr, sehr, dass es gering. So weit kommt.
Wann will Schalke einen neuen Trainer präsentieren? Gibt es da irgendwas Neues? Ihr wart die Woche wie immer ganz nah dran?
Es gibt keine Änderung des Zeitplans. Das soll in der Länderspielpause passieren oder zur Länderspielpause. Jakob Fimpel hat jetzt natürlich schon kann ein bisschen ruhiger arbeiten durch diesen Sieg. Kann die Mannschaft in Ruhe auf das Spiel gegen Hertha am kommenden Samstag vorbereiten. Dass Jakob Fimpel befördert wird, würde ich auch echt ausschließen. Der ist weiter als U23-Trainer eingeplant. Da sind dann zu viele Unwägbarkeiten. Es ist ja, wäre jetzt auch nicht ganz so günstig, einen, der keine Fußballlehrerlizenz oder UEFA-Pro-Lizenz, wie das aktuell heißt, zum Cheftrainer zu machen. Das müsste halt auch ein bisschen Strafe zahlen und irgendwann muss der halt auch diesen Schein machen. Also das ist, da sind zu viele Unwägbarkeiten drin und deswegen glaube ich nicht, dass Jakob Fimpel befördert wird. Und in einer Woche, wenn wir über das Hertha-Spiel reden, wissen wir dann vielleicht schon auch den Namen des neuen Cheftrainers.
Okay, du sprichst das Hertha-Spiel an. Das ist das der nächste Gegner, der auf Schalke kommen wird Samstagabend. Beste Voraussetzungen im Grunde wieder für einen großen Fußballabend, jedenfalls die Rahmenbedingungen. Was wird in dieser Woche passieren, Robin? Was dürfen wir erwarten?
Ja, also ich denke, die Trainersuche tatsächlich, da wird es Gerüchte geben und vielleicht haben wir wirklich Glück, dass bis zum Ende der Woche da die Zeichen sich verdichten. Also wir haben gestern darüber gesprochen, wir haben uns erinnert an Karel Gerrards, wo er neu war. Er war ja auch bei dem Spiel, bevor er präsentiert wurde an dem Wochenende, schon in der Loge, hat sich das heimlich angeschaut. Das war auch gegen Hertha, haben wir noch festgestellt.
Das war auch ein Hertha-Spiel, ja.
Und das könnte natürlich auch sein. Also wenn Ben Manga es wirklich schafft, so weit mit einem Kandidaten zu sein, dann wäre es ja ein guter Zeitpunkt, ihm mal Schalke zu zeigen und ihn mal mit dieser Leidenschaft auch so ein bisschen zu infizieren aus erster Hand. Also das wäre vielleicht für die Verhandlungstaktik ganz gut, wenn man ihn da mitnehmen könnte. Aber ja, es wird schwierig. Ansonsten wird Jakob Fimpel natürlich weiterhin versuchen, diese Woche der Mannschaft ein bisschen Sicherheit zu geben, dass vielleicht doch der ein oder andere Automatismus dann funktioniert.
Und vielleicht auch der, wenn ich dir ins Wort fallen darf, vielleicht auch die eine oder andere Standardvariante, die sie in Münster ja versucht haben. Also du hast vorhin gesagt, alles kläglich gescheitert oder es hat nicht funktioniert.
Ja, er hat's. Ich habe gesagt, Jakob Fimpel hat es schon eingeübt, aber es war halt nicht gut. Also vielleicht verwendet er jetzt noch ein paar Minuten mehr und das funktioniert dann besser.
Also eine Variante war ja gar nicht schlecht, gerade die erste Ecke.
Die allererste.
Wenn es kurz geht, ja, genau. Aber die Flanke halt nicht gut kommt. Ja. Ne? Also ja. Das sah schon ganz gut aus. Ich glaube, Peter Ballett, der Co-Trainer, ist ja da mal so ein Standard-Freak, der da viel, viel tüftelt. Vielleicht hat der da noch ein Ass im Ärmel fürs das kommende Wochenende. Weil Schalke, muss ich auch sagen, gegen Hertha jetzt auch nicht in der aktuellen Verfassung der haushohe Favorit ist. Das wird wieder eng. Also das wird jetzt man kann jetzt da keinen fußballischen Glanz erwarten, so schnell.
Glaubt ihr, nächste Woche steht Justin Ekeri noch im Tor? Warum nicht? Fragst du? Ich wusste das.
Ja, also.
Weil mein Eindruck war, also ich mag Ekeri total, ne? Bitte nicht falsch verstehen, aber mein Eindruck war, dass Ekeri, je mehr Karel Gerrards unter Druck geraten ist, Ekeri immer unsicherer wurde.
Also da ganz klare Antworten, kein Torwartwechsel, solange Jakob Fimpel da ist, also nächste Woche. Das wird sich vielleicht nochmal neu bewertet, wenn ein komplett neuer Cheftrainer kommt. Der setzt ja alles da nochmal auf Null, guckt sich erstmal alles an, guckt sicherlich auch alle Gegentore an, bewertet dann, wie er auch Torben Hoffmann sieht. Für den Ansatz, den Jakob Fimpel gestern hatte, war Justin Ekeri echt gut geeignet. Also ist ja mit dem Ball am Fuß, also ist ja wirklich gut und am Gegentor, das war jetzt nicht seins. Von daher, also sehe ich jetzt überhaupt nicht, dass der Torwart gewechselt wird.
Kann ich zustimmen. Also ich finde auch, Hegren spielt noch keine überragende Saison, hat jetzt wenig unhaltbarer gehalten, aber auch keinen glasklaren Fehler gemacht. Was natürlich, ich kann es ein bisschen verstehen, man hat nicht das Gefühl, dass er aber was ausstrahlt, dass er der krass sichere Rückhalt ist. Noch nicht. Vielleicht auch, weil er diese 100%igen noch nicht rausgefischt hat. Ja, und mit Ron-Torben Hoffmann natürlich auch einen guten zweiten Mann Hinterhand. Also ich denke schon, dass es spannend wird beim neuen Trainer. Wie Andi sagt, er wird alles auf Null gestellt. Und weiß ich nicht, in der Vorbereitung war ja eigentlich Hoffmann Favorit auf die Eins. Und ich kann mir schon vorstellen, dass mittelfristig Hoffmann auch noch hier zum Einsatz kommen wird.
Ist ja auch Ben Mangas Wunsch-Torwart gewesen, aber davon sollte sich natürlich kein Trainer beeindrucken lassen. Das gilt natürlich nicht nur für Karel Geratz und nicht nur für Jakob Wimpel, sondern dann auch für den neuen Mann. Der wird ja jetzt nicht als in seinen Vertrag reingeschrieben kriegen, Torben Hoffmann ist die Nummer 1.
Nein, also, das nicht.
Der soll sich da schon sein eigenes Bild machen.
Das nicht, aber ein Kernstreitpunkt zwischen Geratz und Manga war ja am Ende, also jetzt nicht explizit Hegren oder Hoffmann, sondern dass die Spieler, die Ben Manga geholt hat, nicht die Spielzeiten bekommen hat, die haben, die Ben Manga gerne wollte.
Also
ich wollte.
Muss mal auch sagen, gestern hat ja auch wer hat von den Neuzugängen gespielt. Also Bulut und Gröger wurden befördert, aber wie viele Neuzugänge haben denn gespielt? Mit Musa Sylla, Armin Younes?
Sylla, Younes, die Abwehr war
nicht neu.
Genau.
Nein, ja. Also es ist auch nicht so viel, dass da jetzt von den Neuzugängen gespielt haben. Auch Sanchez, über den ja extrem viel gesprochen wurde, nur auf der Bank, Wasinski gar nicht im Kader. Ja, war schon auch wenig Neuzugänge. Ne? Dafür, dass es so viele sind, ist, finde ich, schon auffällig wenig.
Ganz genau. Aber dafür, um das aufzugreifen, was Robin über Karel Geratz gesagt hat zu Talenten, Jakob Wimpel hat zwei Talente losgelassen. Es waren jetzt keine, die Ben Manga geholt hat, aber es waren zwei Talente, die er einfach mal aufgestellt hat. Und die haben es gut gemacht. Also einfach mal, er hatte den Mut, den Karel Geratz manchmal nicht hatte und gestern hat es sich dann doch ausgezahlt.
Und ich zumindest persönlich freue mich immer sehr, wenn ich Jungs aus der Knappenschmiede auch in der ersten Mannschaft sehe und wenn die sich dann auch noch durchsetzen. So viel für diese Woche von 19.04, dem Schalke-Talk. Um keine Folge zu verpassen, abonniert uns auf allen möglichen Kanälen, Podcast, YouTube. Ihr wisst, wo ihr uns findet, so zeigt den Versprecher. Ich danke Andi Ernst und Robin
Haag. Gerne, Glück auf. Wir danken Sina Schatt.
Und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss und Glück auf.
Ciao. Ciao.
19.04 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.